Eagle FM.
The wide variety of broadcasts include group discussion.
Eagle FM Talk Radio.
Persönlichkeiten im Gespräch.
Mit Dominik Keumann.
Und da bin ich wieder mit einer neuen Ausgabe des Eagle FM Talk Radios. Wer träumt nicht davon, alles einmal aufzugeben? Die Wohnung, das Auto, ja, sonstige Verpflichtungen und auszuwandern in ein fremdes Land mit neuen Abenteuern, mit vielleicht auch neuen Aufgaben und ganz anderen Lebensweisen. Genau das hat mein heutiger Gast gemacht, als er vor mittlerweile über 25 Jahren auf die Insel Mallorca kam. Dachte er zunächst unter anderem daran, eine Musikbar zu gründen. Seinen Ausflug in die Gastronomie hat er dann aber wieder relativ schnell beendet. Er hat sich noch in einigen anderen Jobbereichen ausprobiert, stellte aber schnell fest, dass er wieder was Anständiges machen müsse. Als die Rückreise in seine Heimat nach Düsseldorf bereits feststand, erfuhr er dann zufälligerweise von Planungen, einen deutschsprachigen Radiosender auf Mallorca aufzubauen. Und so entdeckte er seine Begeisterung fürs Radiomachen. Heute ist er Geschäftsführer des deutschsprachigen Inselradio Mallorcas und man muss wirklich sagen, ein echter Insulaner. Seine Geschichte und über das Leben auf einer Insel erzählt er heute hier bei mir, und zwar nicht im Eagle FM Studio, sondern hier, wo er lebt und arbeitet. Wir sind hier auf Mallorca und ich freue mich sehr über Daniel Wulitsch.
Hallo Dominik.
Wir müssen ganz kurz erstmal in eine kleine imaginäre Zeitmaschine steigen zusammen. Mhm. Und zwar reisen wir nach Düsseldorf, in deine Kindheit, in deine Jugend. Magst du kurz mal erzählen, wie du die damals dort vor Ort erlebt hast?
Ja, also ich bin in Düsseldorf geboren, in dem Stadtteil Unterrath, der am Flughafen war. Und ich glaube, das Thema irgendwie am Flughafen oder in der Nähe des Flughafens groß zu werden, hat schon ein bisschen mein Leben bestimmt. Also in die große, weite Welt herauszugehen. Und wir als kleine Kinder damals haben natürlich immer diese Flugzeuge dann starten und landen sehen und sind auch zum Flughafen später mit unseren Fahrrädern gefahren. Und was hat man damals gemacht? Man hat, also wir haben Flugzeugpostkarten gesammelt, also Postkarten mit den Flugzeugen, und du bist dann immer von Schalter zu Schalter gegangen und die wurden einem dann immer geschenkt, und ich hatte halt riesige Stapel und fand es immer ganz toll und den Kerosin manchmal irgendwie schon in der Luft zu riechen. Und ja, das hat mich dann später auch irgendwie unbewusst nach dem Abschluss meiner mittleren Reife dann eben zu einer Ausbildung gebracht, zum Reiseverkehrskaufmann, so hieß es damals. Ich weiß gar nicht, ob das heute noch immer so heißt. Und danach bin ich dann tatsächlich zum Flughafen gegangen und habe dort, wollte eigentlich nur ein Jahr lang mal als Bodensteward jobben, bin da aber dann 4,5 Jahre hängen geblieben, weil das war ein Traum. Also der Traum war eigentlich, du konntest zu dieser Zeit umsonst, also fast umsonst durch die Weltgeschichte fliegen. Ich habe bei der LTU gearbeitet, die gibt's nicht mehr. Es war eine Düsseldorfer Charterfluggesellschaft, die im Übrigen auch sehr, sehr früh damals mit den, ich glaube, mit den Fokker-Maschinen nach Mallorca die ersten Charterflüge gemacht hat. Und dann die Lockheed TriStar waren ja die, die den Massentourismus auch dann für Mallorca irgendwie eingeläutet haben. Und das war so, man hat morgens, die früheste Schicht ging, glaube ich, 3.30 Uhr morgens los. Das ist natürlich nicht meine Zeit, also mein Biorhythmus muss es ehrlich gesagt so, vor 8 kann ich meinen Namen nicht aussprechen und es geht immer so ein bisschen später los, aber man hat das gemacht, weil wir haben auch, also ich habe am Wochenende gearbeitet, an Feiertagen, hatte aber den Vorteil, dass man dadurch sehr viele extra Freitage eben sammeln konnte, und dann war es immer so, wo fliegen wir denn jetzt mal die nächsten 3-4 Tage hin, ach, jetzt machen wir mal New York oder jetzt geht's mal nach Ibiza oder nach Gran Canaria oder was auch immer, und das war natürlich für einen jungen Kerl wie mich ein Traum, ne? Und das war wie eine, ich sag mal, wie eine positive Lebensdroge. Ne?
Das glaube ich. Wie war das für dich, als du immer wieder nach Düsseldorf zurückkamst? Hast du da gespürt, dass du da dein Leben lang nicht unbedingt verbringen wirst? War das schon klar für dich damals?
Ne? Also in meinem Leben gab es nie eine Langzeitplanung. Ich habe mir nie, es gibt ja Leute, die sind wirklich höchst diszipliniert und sagen, also ich möchte in 10 Jahren dieses machen und in 15 Jahren das gab's bei mir nicht. Ich will nicht sagen in den Tag hineingelebt, aber habe mich ehrlich gesagt immer von meinem Gefühl, von dem Hier und Jetzt treiben lassen. Und mein Bauchgefühl ist mein bester Berater gewesen bis jetzt. Und natürlich, viele Dinge haben nicht funktioniert. Das gehört aber auch mit zum Leben dazu. Und ich muss sagen, dass die Dinge, die vielleicht dann irgendwie nicht so optimal war, mich dann irgendwie angetrieben haben oder dahin gebracht haben zu den schöneren Dingen im Leben. Und das ist, ja, also ich glaube, es gehört einfach beides dazu, eben wie Leben ist, wie Achterbahn fahren.
Misserfolge können auch anspornen, ja, und unbedingt auch das Leben bereichern. Mhm. Zum Beispiel hast du dann das Business gewechselt. Du bist viele Jahre später richtiger Geschäftsmann geworden. Du hast mir die Story mal im Auto erzählt, deswegen es gibt es nirgendwo nachzulesen. Ich habe nochmal recherchiert im Netz, ob du es nochmal irgendwo anders erzählt hast, die Geschichte mit den Jeans.
Ja, ich hatte nach der LTU-Zeit, irgendwann wollte ich mal was anderes machen, weil mit meiner kaufmännischen Ausbildung hatte ich einfach das Gefühl, es muss irgendwie was anderes her. Das hat mich jetzt geistig nicht großartig gefordert und das Lotterleben wollte ich auch mal beiseite legen. Ich hatte eine Lebenspartnerin, die Model war und die irgendwann gesagt hat, so, sie möchte jetzt auch mal den nächsten Schritt machen und sie kennt sich gut in der Modebranche aus und dann gab es die Gelegenheit, in der Nähe von Hahn eine Jeans- und Sportswear-Geschäft irgendwie, dass wir das übernehmen konnten von jemandem, von einem Filialisten. Und wir waren damals die Ersten, die Designer-Jeans verkauft haben. Also wir waren mit die Ersten, die Joop-Jeans und Replay und wie die alle hießen, mhm, und sozusagen die Einstiegsmarke war Pepe-Jeans, die gibt's ja auch heutzutage noch. Es war eine Verkaufsfläche von 30 Quadratmetern und wir hatten ein Lager von 150 Quadratmetern dann unten. Und ja, und das lief also wie Bombe. Die ersten Jahre, das war der Wahnsinn. Also wir sind kaum nachgekommen. Mhm. Dann ist aber Folgendes passiert ich glaube nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der Welt kam dann der Einzug der Filialisten, New Yorker und wie sie alle hießen. Und was die gemacht haben, die hatten einfach viel, viel mehr Auswahl. Also die hatten nicht so eine tolle Beratung, wie wir das in so einem kleinen Einzelhandelsgeschäft hatten, aber die konnten dann die Preise, damals waren es ja noch D-Mark, irgendwie dann die Jeans vielleicht für 10 D-Mark irgendwie weniger anbieten. Mhm. Dann sind die Leute zu uns gekommen, haben sich beraten lassen, aber haben es woanders gekauft. Okay. Ne? Und dann haben wir irgendwann die Notbremse gezogen, haben gesagt, okay, das macht jetzt nichts mehr. In der Zeit ist auch dann die Beziehung auseinandergegangen und ich habe dann meine nächste Lebenspartnerin kennengelernt, die ein Damenoberbekleidungsgeschäft schräg gegenüber von mir hatte, da wo ich war.
Also man kannte sich schon quasi.
Ja, also man kannte sich und ich war damals sozusagen erstmal der Verlassene, wusste dann nicht, was ich anfangen sollte mit meinem Leben und dann hat sich das so ergeben und sie hatte die gleiche Herausforderung. Ne? Filialisten haben ihr das Leben schwer gemacht. Ja, dann haben wir irgendwann mal so den Schlussstrich gezogen und dann gesagt, okay, was machen wir jetzt? Und dann sind wir auf die Malediven geflogen, um einfach mal drüber nachzudenken, was macht man denn jetzt so mit seinem Leben? Und dann habe ich gesagt, weißt du, lass uns doch irgendwie nach Mallorca gehen. Von meiner LTU-Zeit, das kannte ich irgendwie. Mallorca ist eine schöne Insel und zu der Zeit war es so, in Düsseldorf waren die Sommermonate ja immer mit 15 Grad und Nieselregen und im Winter 5 Grad und Nieselregen. Und ich wollte einfach mal ein bisschen länger irgendwie die Sonne irgendwie auf meine Haut spüren. Mhm. Das fand sie auch gut. Und dann haben wir gesagt, wir gehen mal irgendwie auf die Insel und sind dann nach Mallorca gekommen. Ja, und haben alles Mögliche dann hier ausprobiert. Nach einem halben Jahr war uns klar, hier möchten wir unbedingt bleiben. Mhm. Und wir hatten ja, ich sag mal, wir sind ja open-minded Leute und hatten viele Erfahrungen in unserem Leben schon mit allen möglichen Sachen. Und dann haben wir im ersten Winter versucht, Tanzkurse für Senioren in Hotels zu geben. Ja. Das war immer so der Schnupperkurs, der gratis war, der war super. Dann kamen alle Senioren und haben wild mit uns mitgetanzt. Und ab dem zweiten Mal, wenn es denn 5 D-Mark oder ich weiß nicht, wie viel Peseten dann kosten sollte, dann kam keiner. Also das hat dann nicht funktioniert. Ne? Aber wir haben es ausprobiert. Dann gab es irgendwie einen Mannheimer Künstler, der hat diese The Düsseldorfer, The Kölner, weißt du, diese dreidimensionalen Perspektiven, wo du eine Stadt mit den wichtigsten Sachen siehst, auch The New Yorker, ich glaube, das hat er auch alles gemacht. Und dann habe ich versucht, das eben in Souvenirgeschäften hier zu verkaufen, auch natürlich, also, wenn ich heute drüber nachdenke, ne, das war wirklich sehr... Nee, aber es war, klar, ich hatte natürlich Lust, habe gesagt, warum nicht, probieren wir einfach mal aus, aber das war hier natürlich ganz anders organisiert, da konnte man nicht als Einzelner hingehen und die Sachen sozusagen als Kommissionsware dort lassen, also hat auch nicht funktioniert. Mhm. Und ja, und dann gab es einen Kölner Gastronom, der in Calador eine Diskothek gekauft hat, die damals in den 70er Jahren richtig, richtig bekannt war, nicht nur auf Mallorca, sondern über die Grenzen hinaus. Da sind Leute selbst aus Ibiza hier hingekommen, die hieß Faras. Mhm. Die hat er dann umgenannt in Scarabe, also Scarabeus. Und er suchte einen Geschäftsführer und einen DJ. Und da ich ja leidenschaftlicher Musikliebhaber war und bin, habe ich gesagt, du, das, da brauchst du nicht zwei Leute für, das mache ich aus der Hüfte, ne, alleine. Ne, und habe das dann gemacht.
Das heißt, du wurdest DJ halt in dem Moment.
Ich habe dort in der Diskothek aufgelegt, bin morgens mit dem Team dann irgendwie durch die Innenstädte, also durch den Innenstadtbereich gelaufen. Wir haben Handzettel verteilt, dann habe ich die Einkäufe gemacht für die Bar und all diese Sachen. Also es war so irgendwie eigentlich ein 20-Stunden-Job täglich, 7 Tage die Woche und das 8 Monate lang.
Ne? Und das du als Langschläfer eigentlich, ne?
Ja, da war ich noch jugendlich, ne? Irgendwie es ging. Ne? Also in der Zwischenzeit ist meine Tochter geboren. Dann nach diesen 8 Monaten habe ich gesagt, nee, nach Gottes Willen, Gastronomie, ich habe da wirklich höchsten Respekt vor, habe ich vorher nie so gemacht, so intensiv. Und wusste genau, das kann ich nicht mein Leben machen. Da geht ja alles irgendwie auseinander. Und dann gab es einen Lebenstraum. Ich hatte immer das Gefühl, wahrscheinlich durch diese Liebe zur Musik eben eine, das habe ich mir auch sehr naiv vorgestellt, eine Musikbar zu haben. Ne? Also die Vorstellung war, ich habe eine schöne Bar und dann kommen die Leute dahin und ich lege Musik auf und das finden die alle ganz toll und wir feiern das Leben.
Viva la vida.
Viva la vida. Und dann haben wir tatsächlich hier eine Musikbar, also eine Bar in Cineo. Das ist ja so das Landeszentrum hier, das geografische auch Mallorcas angeboten bekommen, die wir dann gepachtet haben. Ja, das war auch ganz spannend. Also sagen wir mal so, dass die Leute dann gekommen sind, weil damals war es so, Cineo war das Zentrum, das Epizentrum der Mallorquiner fürs Nightlife, weil die sind nicht in, ich sag mal, natürlich sind sie auch dorthin gegangen, wo viele Touristen waren, aber sie wollten so ihren Rückzugsort haben und das war damals Cineo. Da gab es also Diskotheken und Bars und die Leute sind sozusagen zum Warm-up zu uns gekommen und sind dort bis 1-2 Uhr geblieben und sind dann in die Diskotheken gegangen, wo man bis morgens 6-7 Uhr gefeiert hat. Ja, das lief auch sehr gut, aber wir waren zu zweit, also die Mutter meiner Kinder, mein Sohn ist dann auch geboren worden und wir haben morgens um 7 Uhr aufgemacht, hatten dann erstmal die Handwerker, die morgens gekommen sind, ihren Carajillo zu trinken, das ist der Kaffee mit einem Schuss Alkohol drin, dann vielleicht ein Brötchen noch gegessen haben und dann kamen im Laufe des Vormittags die Alkoholiker und das war so auch das Ding, wo ich gedacht habe, nee, das kann ja nicht mein Lebensziel sein, irgendwie Alkoholiker am Leben zu halten. Das ist nicht irgendwie, das ist nicht Viva la Vida. Ne? Zum Mittwochs war dann der Tag der Touristen, weil dieser Markt ist wirklich schwer besucht gewesen. Aber das war einfach zu viel. Und dann haben wir Donnerstag, Freitag, Samstags bis morgens um 4 Uhr aufgehabt und sonst in der Woche bis um 1 und 2. Also wir haben uns nie gesehen. Da ist die Beziehung dann auch auseinandergegangen. Mhm. Wir verstehen uns nach wie vor sehr gut. Meine Ex-Lebensgefährtin lebt noch hier auf der Insel und ist erfolgreich geworden mit Mode wiederum auf Märkten und hat jetzt auch wieder Läden. Und das ist jetzt hier ein anderes Modell für sie geworden. Und aber für mich war das nichts. Und dann war ich so, ich wollte eigentlich zurückgehen.
Genau, das habe ich mich gelesen. Du wolltest wieder was Vernünftiges machen.
Genau. Und dann habe ich aber im Mallorca Magazin, das war damals die einzige deutschsprachige Wochenzeitung, die es hier gab, gelesen, dass ein Radiosender hier aufmacht und dass ein norddeutscher Journalist, der Uwe Bahn, sich gerade damit auseinandersetzt. Und dann habe ich gedacht, Mensch, Radio,
Musik,
also Musik, Radio, das habe ich noch nicht gemacht. Das könnte ich ja nochmal probieren, bevor ich zurückgehe. Und habe dann eine Nummer angerufen, die da stand in der Zeitung und hatte Uwe Bahn direkt am Telefon. Der sagte, ja, hier sind nur 2 Leute, wir bräuchten noch einen dritten, lass uns doch mal treffen. Dann haben wir uns getroffen und das war direkt eine große freundschaftliche Liebe. Er ist ein Big Buddy von mir. Ich bin der Patenonkel seiner Tochter geworden.
Ach, schön.
Und wir haben zusammengesessen im ehemaligen Cappuccino am Paseo Marittimo, eine der Inbars damals und auch heute. Die Cappuccino-Gruppe ist ja sehr gewachsen. Und ja, hatten direkt die gleiche Wellenlänge und hat gesagt, pass auf, Dani, ich zeige dir, wie Radio geht, aber du verdienst das erste halbe Jahr, dreiviertel Jahr vielleicht erstmal nichts, aber ich kümmere mich dann irgendwie, gebe dir alle Informationen und hin und her. Und dann habe ich gesagt, das ist doch ein Deal. Und dann habe ich tatsächlich irgendwie nachts Musik aufgelegt am Paseo Marittimo in Inbars, um mir das leisten zu können, Radio machen zu dürfen.
Also das war quasi erstmal nur ein Hobby und das Geld hast du von woanders reingebracht.
Ja, wir haben ja damals nur 4 Stunden gesendet. Mhm. Ne? Wir waren zu dritt.
1. August 1996 ging es los.
Genau.
6 Quadratmeter Fläche, ein Studio ohne Fenster. Minister und du hast die Morningshow moderiert.
Genau, also das kam später. Wir haben ja am Anfang 15 bis 19 Uhr erstmal moderiert. Mhm. Am Vormittag gab es ein englischsprachiges Projekt, das hieß Capital Sunshine Radio. Und das war ein damals schon älterer Mann. Ich weiß ehrlich gesagt nie, wie alt der Mann geworden ist, 110 gefühlt, würde ich sagen. Aber das war, die Engländer fanden es toll. Das hat er auch gut gemacht. Das ging mal von 8 bis 13 Uhr. Und dann haben wir irgendwann um 15 Uhr angefangen, 15 bis 19 Uhr. Das war die erste Sendeschiene. Und wie gesagt, am 1. August 96, klar habe ich das noch im Kopf, Macarena.
War der erste Titel.
Los de Rio, das war der erste Titel. Damals gab es ja diese Sommersongs, gibt es ja heutzutage gar nicht mehr so richtig, stimmt, wenn man ehrlich ist. Und das war der Hit, ich glaube, in allen Urlaubsregionen auf der ganzen Welt. Und ja, und dann wurde diese Sendezeit immer weiter verlängert. Dann ging es irgendwann mal 14 bis 19 Uhr, 13 bis 19 Uhr, 13 bis 20 bis 22 Uhr. Und ja, irgendwann dann in 2000 war es, glaube ich, konnten wir die komplette Frequenz dann irgendwie bekommen und haben auch, sind aus diesen 6 Quadratmetern Räumen dann irgendwie rausgegangen an dem Paseo Marítimo in ein wirklich sehr, sehr schönes
ein gläsernes Studio, kann man sagen.
Ja, kann man sagen. Man konnte von
draußen reingucken.
Genau, man konnte irgendwie dann auf die Bötchen schauen und auf diesen wunderschönen Hafen. Und das war eigentlich, da ging der Erfolg auch los mit einer Vollfrequenz, weil keiner konnte sich so richtig merken, von wann senden die nochmal, wie und
das ist immer schwierig mit so Splitting.
Ja, ja, das war. Aber okay, wir hatten die Gelegenheit, das dann zu machen und da habe ich dann die Morgenshow moderiert und bin ein schöner Titel, der gar nicht so bekannt ist, aber ich kann den deinen Hörern nur ans Herz legen, ist von Chris Rea, Good Morning. Also wir haben um 7 Uhr morgens angefangen, die Morningshow, die geht ja hier oder ging hier immer ein bisschen später los, ne, weil mediterran, ne, ist nicht ganz so früh wie in Deutschland die Morningshows und der lief dann immer, bevor die Deutschland- und Weltnachrichten eingespielt wurden, aber ein cooler Song, der richtig, also der wirklich, wenn du den früh morgens hörst und ich als nicht früh morgen aufstehe, der dir gute Laune macht, also Chris Rea, Good Morning.
Wenn du den jetzt schon so begeistert anmoderierst, Daniel, dann spielen wir den jetzt auch einfach mal hier bei Ego für mich, das Chris Rea, wahrscheinlich Radiopremiere bei uns mit Good Morning. Daniel Woolidge ist heute mein Gast vom Inselradio Mallorca. Wir haben gerade schon ein bisschen was über die Anfänge erfahren, wie du auf die Insel kamst, wie es dann auch mit dem Radio losging. Dein Arbeitsalltag sah dann ab dann folgendermaßen aus. Du hast die Morningshow moderiert, hast mittags quasi die Sendung für den nächsten Tag vorbereitet und bist nachmittags, habe ich gelesen, mit einem Aktenköfferchen über die Insel gefahren, um quasi Werbekunden an Land zu holen.
Klar, weil ich meine, der damalige Investor hat gesagt, du, ich habe das jetzt hier 4-5 Jahre lang irgendwie vorfinanziert. Jetzt müsst ihr auch auf eigenen Beinen laufen, sonst macht das keinen Spaß mehr. Total nachvollziehbar. Ist ja nun ein privat finanziertes Projekt. Und dann habe ich mir immer irgendwie ein Städtchen, ein Dörfchen ausgesucht, habe gesagt, jetzt gehe ich mal in den Norden, jetzt gehe ich mal in den Süden. Das war wirklich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, weil auf der einen Seite konnte ich sehen, was sind die Bedürfnisse der Unternehmen. Und die Unternehmen waren ja auch so zu sagen, dann auch mit die Hörer. Ne? Und was wollen die Hörer? Und das, was das Inselradio Mallorca dann irgendwann geworden ist und heute ist, ist eigentlich das Ergebnis dessen, was der Markt benötigt, beidseitig. Weil wir wissen ja, in der Radiobranche ist es ein Kreislauf. Ne? Du machst ein gutes Programm, erreichst so viele Menschen wie möglich in deiner relevanten Zielgruppe und umso größer diese Kontakte dann sind, umso größer ist die Chance, dass dann dass die Unternehmen, die bei dir Geld investieren und es nicht ausgeben, das finde ich immer ganz, ganz wichtig eben, dass sie eben den größtmöglichen Erfolg haben. Und so hatte ich einfach ein richtig gutes Gefühl für den Markt, was die Insel eben benötigt. Und das war eine tolle Erfahrung, das möchte ich nicht missen. Heutzutage wäre das wahrscheinlich unmöglich, das so nochmal irgendwie zu machen, weil wir in einer ganz anderen Welt leben und natürlich auch mit KI-gesteuerten Maßnahmen jetzt anders funktionieren. Aber damals war es eben der richtige Weg und so war das eben. Ganz am Anfang eben von 100 Leuten, die ich angesprochen habe, haben 99 gesagt, kenne ich nicht, will ich nicht. Einer hat gesagt, komm nochmal wieder und irgendwann hat sich das gedreht.
Ne? Toll. Mhm. Und das ist eine richtige Erfolgsgeschichte geworden. Das Inselradio Mallorca hat mittlerweile so um die 400.000 Hörer. Jetzt ist da ein ganz spannender Aspekt mit dabei. Es sind 300.000, habe ich gelesen, in der Dachregion, also das heißt Deutschland, Österreich, Schweiz, 100.000 auf der Insel. Wenn du zurückblickst zu Beginn dieses Projekts, hättest du gedacht, dass es so lange und so erfolgreich werden würde?
Nee, Dominik, also es ist so, wie ich am Anfang gesagt habe, ich habe nie diese Langzeitplanung. Aber du hast ein Bauchgefühl, hast du gesagt. Ich habe ein Bauchgefühl und es hat mir einfach in dem Moment Spaß gemacht. Weißt du, ich kann mich erinnern, das erste Mal immer, wenn du das Mikrofon hochmachst, gibt's ja die rote Leuchte, ja, dass alle sehen, aha, da wird jetzt geredet. Also diese Endorphine, die dort ausgeschüttet wurden, ja, diese Aufregung, und das war einfach grandios, ne? Dass man sagt, so, jetzt hören dir die Menschen zu. Also rede keinen Unsinn, überlege gut, was du sagst, ja, weil du hast die Aufmerksamkeit der Menschen und deswegen gib den Leuten das, was sie auch dann erwarten von deinem Medium. Und bei uns ist eben das Schöne, jedes Medium ist toll und hat seine Aufgabe, aber wir haben einfach auf Mallorca so viele schöne Themen und das tagtäglich. Also ich sag mal, die tollen Themen, also toll im Sinne von, dass es immer wieder was Neues gibt. Natürlich gibt es hier auch herausfordernde Themen, das ist ganz klar, das gibt es überall, die Welt ist nicht nur rosarot, aber Mallorca hat sehr viele positive, schöne Seiten und du kannst jeden Tag eigentlich über schöne Sachen reden. Ja, also wir leben jetzt gerade in einer Welt, die mit vielen Herausforderungen zu kämpfen hat, aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, auch sich was Positives beizubehalten und irgendwie den Blick nach vorne zu haben. Und wir haben einfach eine wunderschöne Insel und können über so tolle Dinge reden. Und das macht eben das Besondere auch beim Inselradio Mallorca aus.
Mhm. Nicht nur darüber reden, sondern auch auf dieser Insel leben, was natürlich. Du jetzt auch schon sehr, sehr lange tust. Ja. Was ist für dich das Besondere an dieser Insel? Also was macht diese Insel für dich zur Heimat eigentlich?
Naja, also so viele Dinge. Also einmal hat sie mir alles gegeben. Ja, ich bin dieses Jahr 60 geworden, lebe jetzt auf Mallorca im Mai 31 Jahre. Das Inselradio Mallorca ist ein Teil meines Lebens, ist mein Leben. Ich habe hier meine spanische Ehefrau kennengelernt, mit der ich jetzt 27 Jahre zusammen bin. Wir haben, 28 Jahre, Entschuldigung. wir haben jetzt im Juni unser 25-jähriges Hochzeitsjubiläum. Ich habe meine zwei wundervollen Kinder, die hier geboren sind. Meine Tochter ist 30, mein Sohn ist 28. Unsere Tochter hat uns ein 4,5-jähriges Enkelkind geschenkt, mit dem wir immer Samstag Rock'n'Roll-Zeit zusammen haben und ganz viel Spaß. Die Insel selber ist ein Traum. Es gibt hier so viele unterschiedliche Dinge, die du machen kannst, je nach Lust und Lage. Also wir haben über 256 Buchten, es gibt über 24 Golfplätze, du hast die Berge, du hast es ja jetzt sehr schön gemacht. Das freut mich wirklich sehr für dich, dass du das erlebt hast und hoffentlich weiter erleben wirst. Wandern durch die Berge, man kann hier wunderbar Fahrrad fahren, also sei es Rennradstrecken oder mit Mountainbikes durch die Berge auch fahren und du lernst die Insel nochmal von einer ganz anderen Seite kennen. Ich denke, ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, wenn ich selber nicht esoterisch veranlagt bin, über 300 Sonnentage, das macht einfach was mit den Menschen aus. Ja, man steht morgens auf, du hast dieses Licht, dann, das Licht verändert sich auch immer je nach Jahreszeit, je nach Monaten, je nach Tagen. Das beglückt einen einfach. Also das sind für viele irgendwie einfache Dinge, aber wenn du sie siehst und wenn du sie spürst, dann macht das was mit dir aus. Und deswegen bin ich irgendwie von Glück getrieben, dass ich sagen kann, Mensch, also alles, was schön ist, ist hier. Und deswegen ist es meine Heimat. Natürlich, also mein Zuhause, meine Heimat ist immer Düsseldorf.
Und stimmt es, dass du fast täglich mal auf die Webcams der Düsseldorfer Stadt guckst, um zu gucken, wie es da gerade so aussieht?
Ja, also ich gucke gelegentlich mal drauf. Aber was ich festgestellt habe, eine Stadt ohne Menschen, die du kennst oder die persönlich mit, die dir viel geben, ist irgendeine Stadt. Mhm. Und das ist Düsseldorf. Ich fieber mit Fortuna Düsseldorf mit, auch wenn ich kein großer Fußballfan bin, aber freue mich immer, wenn sie es dann wieder mal, also ich würde mich natürlich freuen, wenn sie es mal endlich in die erste Liga schaffen. Bin jetzt traurig, dass die DEG irgendwie tatsächlich abgestiegen ist. Also da schlägt mein Herz für. Und natürlich, wenn ich mal die Gelegenheit habe, ein Düsseldorfer Alt zu trinken, Altbier, dann mache ich das auch gerne. Und nach außen hin geht natürlich ein Kölsch überhaupt nicht, wobei das auch schmeckt. Ja, aber das hier ist jetzt mein Zuhause. Also ich würde nie mehr wieder von Mallorca weggehen.
Daniel, eine Frage, die mir öfter als Chiemgauer gestellt wird. Ich komme ja vom Chiemsee aus dem tiefen Bayern, aus Oberbayern und da werde ich oft gefragt, sag mal, du kommst doch von dort, was ist denn so das schönste Plätzle dort? Und ich tue mir da immer ein bisschen schwer, weil man natürlich ungern Lieblingsplätze der Öffentlichkeit verrät, weil die dann irgendwann vielleicht dann doch keiner mehr sind, weil dann zu viele Leute dorthin kommen. Aber die Frage auch an dich, vielleicht hast du ja so einen allgemeinen Platz, wo du sagst, den muss man hier auf der Insel mal erlebt haben.
Ja, also ich glaube, das hat immer was mit deiner Befindlichkeit zu tun, wie dir gerade, wonach dir zumute ist. Aber für Menschen, die vielleicht noch nicht so oft auf Mallorca waren, die oft hier waren, kennen es bestimmt. Ich würde immer sagen, geht in die Nähe von Felanitx, da ist ja der große Berg, der San Salvador. Und von dort hast du einfach einen wunderbaren 360-Grad-Blick um die Insel herum. Das ist schon toll, da oben ist auch immer irgendwie Wind. Und ich habe manchmal, wenn ich irgendwie Gedanken sortieren möchte und das irgendwie normal nicht schaffe in meinem normalen tagtäglichen, fahre ich da tatsächlich mal hin und lass mir den Wind irgendwie um die Nase wehen und denke nach und schaue mir die Insel an und denke mir, ach, wie schön ist das hier. Ja? Mhm. Aber es gibt auch andere Orte, also zum Beispiel das Kloster Juk in den Bergen. Das ist wunderbar. Da gibt es ja den zweitältesten Knabenchor der Welt, die Blavets, also die Blauen. Das ist katalanisch, also Mallorquin, Blavets ist blau. Die singen dort immer sonntags von, ich weiß jetzt nicht, ob es von 11 bis 12 oder 12 bis 1 war, bei der Messe. Und das ist auch was Besonderes, das zu sehen. Und dieser Ort strahlt auch irgendwie Energie aus. Aber wie gesagt, davon gibt es jetzt beliebig viele Plätze. Aber das sind so die Dinge, die man vielleicht von Mallorca nicht zwingend immer irgendwie erwartet, wo man sagt, irgendwie Ruhe, zurückkommen und nicht Masse. Das sind vielleicht Plätze, wo ich sagen würde, macht das unbedingt, wenn ihr auf der Insel seid.
Du hast mal einen schönen Satz gesagt, ich arbeite nicht wirklich, ich lebe meine Leidenschaft. Wer kann das von sich behaupten? Ja, sehr wenige. Ich kann es noch, aber wenn man sich mit anderen Menschen unterhält, stellt man oft fest, die sind sehr gefangen in ihrem Alltag und wissen gar nicht so wirklich, was für sie oder was sie persönlich glücklich machen würde. Mhm. Was bedeutet für dich denn persönlich Glück unter anderem auch?
Gesundheit, ganz klar. Ne? Also wahrscheinlich mit zunehmendem Alter ist das auch immer irgendwie ein immer wichtigerer Aspekt. Meine Familie bedeutet mir alles, meine lieben Freunde, auch natürlich auch das Inselradio Mallorca ist mein Baby und das ist macht mich auch irgendwie glücklich. Auch hier haben wir natürlich Herausforderungen auch tagtäglich. Wir sind ja in einem Paradigmenwechsel größer als die Industrierevolution in Sachen KI-gestützte Systeme, künstliche Intelligenz. Das ist ja nicht nur im Medienbereich, das ist in vielen Bereichen so. Trotz all dem ist es spannend, eben das auch irgendwie weiter voranzutreiben und zu schauen, wo geht's denn hin. Ich glaube, das Zwischenmenschliche, das ist das, was mich wirklich glücklich macht. Mhm.
Sehr schön. Das ist die Geschichte von dir, die hoffentlich noch ganz lange weitergehen wird mit ganz vielen tollen Erfolgen und ganz vielen weiteren Eindrücken hier auf dieser wunderbaren Insel. Daniel Wulitsch war heute mein Gast. Vielen Dank dir fürs Gespräch.
Danke dir, Dominik.
Das war Ego FM Talk Radio
mit Dominik Kollmann.
Dieses und viele weitere spannende Gespräche gibt's zu hören in der Ego FM Mediathek,
auf egofm.de oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
Ego FM Talk Radio.
Immer mittwochs von 20 bis 21 Uhr
auf Ego FM.